Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Samstagssendung. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen halben Stunde wollen wir uns dem Informationskrieg widmen, der auch rund um die russischen Staatsfinanzen tobt. Russland versucht systematisch durch gezielte Desinformationskampagnen sowohl nach außen als auch nach innen wirtschaftliche Stärke zu demonstrieren, um die Kriegsmüdigkeit im Westen zu stärken. Doch wie steht es tatsächlich um die russische Wirtschaft? Dr. Janis Kluge, stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien in der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat mit uns seine Perspektive auf die Wirtschaftsdaten und die wichtigsten Propagandanarrative geteilt. Dr. Janis Kluge, stellvertretender Forschungsgruppenleiter Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Dr. Kluge, nach Russlands umfassender Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 hat der Westen beispiellose Sanktionen verhängt. Aber auch Russland war nicht untätig. Es hat reagiert, indem es seine Wirtschaft umgekrempelt hat, aber auch Desinformationskampagnen verstärkt, frei nach dem Motto, wenn es gelingt, wirtschaftliche Stärke trotz Sanktionen zu projizieren, dann gibt der Westen schneller auf. So hat RIA Novosti zum Beispiel während der Veröffentlichung des 9. Sanktionspakets der EU am 16. 17. Dezember laut dem Portal EU versus Disinfo 79 Artikel über Sanktionen veröffentlicht, von denen fast 40% Desinformationen enthielten. Aus Ihrer Perspektive, konzentriert sich der Kreml vor allem auf die Manipulation der öffentlichen Meinung oder sind ebenso Experten wie Sie und Ihre Kollegen im Fokus von Desinformationskampagnen?
Ja, also diese Kampagnen kennen wir natürlich schon seit einigen Jahren und ich würde sagen, dass sie sich sowohl auf die allgemeine Bevölkerung als auch auf Medienschaffende, also Journalistinnen und Journalisten richten, als auch eben auf Experten. Natürlich ist es bei Experten teilweise schwieriger, weil einige Aussagen einfach so offensichtlich falsch sind. Also wenn beispielsweise behauptet wird, dass Deutschland, dass Europa stärker unter den Sanktionen leidet als Russland, dass das bei Experten nicht mehr wirklich zieht, es sei denn, es sind Lobbyorganisationen, die beispielsweise sich gegen Sanktionen einsetzen. Das heißt, wenn noch bestimmte Interessen ins Spiel kommen, dann werden diese Narrative auch verwendet. Aber allgemein würde ich sagen, dass das vor allen Dingen an die breitere Bevölkerung in Deutschland richtet.
Aber natürlich manipuliert Russland auch die Daten und Zahlen, soweit es geht. Auf welche Mittel kann man da zurückgreifen, um auch zu versuchen, Experten in die Irre zu führen?
Also die Zahlen sind eigentlich noch relativ gut. Also das würde ich zumindest aus meiner Sicht sagen. Es ist eher die Frage, wie man die Zahlen darstellt und interpretiert, wo in meinen Augen die größte Manipulation geschieht. Also mit den Zahlen meine ich das, was an Statistiken beispielsweise von der russischen Statistikagentur Rosstat kommt, was wir an verfügbaren Daten noch von der Zentralbank haben. Das ist eigentlich alles relativ konsistent und weitestgehend auch plausibel. Es gibt da natürlich Fragezeichen bei der Qualität teilweise. Aber aus meiner Sicht findet die Manipulation eben nicht da statt. Was auch daran liegt, dass die russische Führung selber diese Daten braucht. Das heißt, auch die russische Zentralbank ist beispielsweise darauf angewiesen, selber einen Überblick zu haben über das, was in der Wirtschaft passiert. Deshalb sind die Daten eigentlich aus meiner Sicht nicht systematisch gefälscht, die jetzt von der Statistikagentur oder der Zentralbank kommen. Aber wie gesagt, die Aussagen, die man daraus ableitet, sind ja dann eben extrem tendenziös oder teilweise auch falsch. Das Problem ist nämlich, dass bei allen wirtschaftlichen Entwicklungen es gar nicht so leicht ist, immer zu sagen, ganz eindeutig, was aus welchen Gründen passiert. Das heißt, teilweise kann es sein, dass Russland etwa mehr exportiert, weil der Ölpreis sehr stark gestiegen ist und das dann vielleicht die Wirkung von bestimmten Sanktionen aushebelt. Das heißt aber nicht, dass die Sanktionen wirkungslos waren, sondern das heißt einfach, dass ein weiterer Faktor hinzugekommen ist, der die Wirkung kaschiert. Und dann kann man eben Aussagen treffen, wie dass Russland vielleicht sogar profitiert von den Sanktionen. Aber das ist eben ein Problem der Beweisbarkeit von Sanktionswirkung. Und hier findet eben ja eine Menge Manipulation statt, weil eben so viele verschiedene Dinge auf einmal passieren in der Wirtschaft, dass diese Zuordnung von was passiert aus welchen Gründen, dass es da eben Interpretationsspielraum gibt.
Ja, eine wichtige Botschaft, die eben der Kreml versucht zu verbreiten, ist, Sanktionen hätten ihre Wirksamkeit erschöpft und dass der Westen sich mehr schadet. Was sagen aus Ihrer Sicht die harten Zahlen dazu?
Also, dass der Westen sich selbst mehr schadet, kann man auf jeden Fall ausschließen. Das ist auch einfach nicht plausibel. Wenn wir abstrakt an Sanktionen denken, dann sind das ja, heißt es ja, dass eben bestimmte Handelsbeziehungen nicht mehr weiterlaufen. Und wir haben auf der einen Seite eben Russland, was ein Bruttoinlandsprodukt hat, das ja mehr als 10-mal kleiner ist als das Bruttoinlandsprodukt der sanktionierenden Staaten. Und durch dieses Ungleichgewicht, dass die sanktionierenden Staaten eben wirtschaftlich so groß und mächtig sind und Russland im Verhältnis relativ klein, spürt Russland die Auswirkungen von allen Disruptionen im Verhältnis natürlich viel stärker. Das heißt, in Russland tritt die Wirkung von Sanktionen konzentriert auf und im Westen wird sie auf viele Schultern verteilt. Das ist einfach ganz grundlegend. Deshalb ist es sehr, sehr schwierig überhaupt, sich eine Maßnahme auszudenken, bei der Russland nicht viel mehr leidet als der Westen. Und dazu kommt natürlich, dass die Sanktionen extra so gestaltet sind, dass sie den Schaden für die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten, also den Westen selbst, minimieren. Das heißt, natürlich gibt es bei jeder Maßnahme eine Prüfung, wo geschaut wird, was sind mögliche wirtschaftliche Risiken, was könnte sich negativ auf uns auswirken. Und nur wenn es wirklich glasklar ist, dass das für Russland eben eine stärkere Wirkung hat, wird etwas eingeführt. Und das kommt eben noch dann hinzu. Und deshalb ist es eigentlich unmöglich, sich eine Maßnahme auszudenken, die den Westen mehr schädigt als Russland. Es gibt einen Fall, das ist der Fall jetzt der russischen Gaslieferungen, wo Russland ja selber sich entschieden hat, die Lieferungen zu stoppen. Was letztlich für Deutschland beispielsweise im Rahmen, jetzt wenn man so möchte, dieses Wirtschaftskriegs zwischen dem Westen und Russland die stärkste Wirkung hatte, weil sich das eben auf die Gaspreise und die Strompreise in Deutschland sehr stark ausgewirkt hat und dann auch die Inflation befeuert hat. Das war aber keine Auswirkung von Sanktionen. Das war eben eine Maßnahme Russlands, mit der Russland eben Deutschland an der Stelle erpressen wollte. Man kann genauso gut sagen, dass das eben mit der deutschen Unterstützung, also auch mit Waffen für die Ukraine zu tun hatte, dass das gemacht wurde. Und es war eben keine Konsequenz von Sanktionen, weil Gas ist ja bis heute eben von Sanktionen des Westens vollständig ausgenommen.
Ja, Sie haben gesagt, es ist unmöglich, sich eine Sanktion auszudenken, mit der man Russland weniger schadet als dem Westen. Trotzdem, die Effekte von Sanktionen sind offenbar nicht so sichtbar, wie manche es sich gewünscht hätten oder wie manche gehofft haben. Im Jahr 2022 ist das russische Bruttoinlandsprodukt um 2,1% geschrumpft, also viel weniger als von vielen Analysten erwartet. Im Jahr 2023 zeigte die Wirtschaft Anzeichen einer Erholung mit einer Wachstumsrate von 3,5%. Woran liegt diese Resilienz der russischen Wirtschaft?
Ja, es gibt da eine Reihe von Faktoren, die eben in der Summe die Wirkung der Sanktionen zumindest teilweise kompensieren. Man muss erstmal konstatieren, dass Russland eben zu Beginn dieser Vollinvasion in der Ukraine extrem gut dastand wirtschaftlich. Das heißt, es sozusagen eine sehr, sehr stabile Haushaltssituation gab und eine sehr, sehr stabile Situation im Außenhandel. Das hatte verschiedene Gründe. Schon in den Jahren davor hat Russland eben sehr, sehr sparsam gehaushaltet, hat dafür gesorgt, dass sie kein Defizit haben. Und damit waren sie eigentlich sehr gut vorbereitet eben für die Sanktionen. Dazu kam dann, dass das äußere Umfeld, das war ja sozusagen diese Spätphase der Corona-Pandemie, dass das für Russland ausgesprochen gut war, weil in diesem Moment gerade die Weltwirtschaft wieder ins Laufen kam und es eine unglaublich große Nachfrage nach Rohstoffen gab, also Russlands Exportgüter. Und deshalb haben wir zu dieser Zeit sowieso schon die erhöhte Inflation gesehen. Wir haben sehr hohe Rohstoffpreise, Ölpreise, Gaspreise. Wenn man heute schaut, dann sind die Gaspreise ja heute auch deutlich niedriger, als sie beispielsweise im Jahr 2021, also vor der Vollinvasion waren. Also das heißt, es war auch bei den äußeren Bedingungen, den Weltmärkten, für Russland eine sehr, sehr vorteilhafte Situation. Das hat Russland sehr geholfen. Und dann kam eben dazu, dass Russland selber in den Jahren nach Beginn der Vollinvasion unglaublich viel Geld für die Rüstung und für das Militär ausgegeben hat. Und diese Staatsausgaben, ein unglaublich starker fiskalischer Impuls, also es ist wie ein großes Konjunkturprogramm für die Wirtschaft gewesen. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise ungefähr 2 Millionen Jobs geschaffen wurden in Russland. Das sind Jobs in der Waffenindustrie, das sind Jobs im Militär, also an der Front. Aber es sind auch Arbeitsplätze und deshalb hat Russland jetzt sozusagen rekordniedrige Arbeitslosigkeit, also Arbeitskräftemangel. Aber deshalb ist auch das Bruttoinlandsprodukt dann in den letzten 2 Jahren gestiegen, wird auch in diesem Jahr voraussichtlich nochmal so ähnlich wachsen wie im letzten Jahr.
Die gute Wirtschaftskonjunktur, die niedrige Arbeitslosigkeit, das sind so Fakten, die auch Russland gerne hervorhebt in der Kommunikation mit dem Westen, mit der eigenen Gesellschaft. Welche Effekte, die in längerer Perspektive zu einem Problem werden könnten, werden dabei vor allem unterschlagen aus Ihrer Sicht?
Man kann insgesamt sagen, dass Russland seine wirtschaftliche Zukunft eingebüßt hat. Also Russland hätte eine ganz andere Zukunft haben können, als es jetzt haben wird. Das liegt zum Teil daran, dass Russland auch als Standort für Investitionen jetzt eigentlich zerstört ist. Wir haben zwar noch westliche Unternehmen in Russland, aber eigentlich würden alle, die jetzt die Möglichkeit hätten, das Unternehmen einigermaßen zu hinnehmbaren Preisen verkaufen, das Land auch gern verlassen. Und es wird niemand sich in den nächsten Jahren dafür entscheiden, in Russland zu investieren. Das heißt, das Land hat an der Stelle kein Entwicklungspotenzial und wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren letztlich deutlich ärmer sein, als es hätte sein können. Natürlich ist dieses alternative Szenario, das, was Russland hätte sein können, was vielleicht ein besseres Leben für die russische Bevölkerung bedeutet hätte, politisch jetzt in Russland nicht so relevant. Da zählt ja nur die Gegenwart und die ist auch noch für Russland aktuell oder für die russische Führung ausreichend. Ausreichend, um Waffen zu produzieren, ausreichend, um Menschen für die Front zu mobilisieren und so weiter. Aber langfristig ist der Schaden schon enorm. Russland hat ja auch seine wichtigsten Handelspartner verloren. Russland ist außenwirtschaftlich in einer ziemlich vollständigen Abhängigkeit von China. Es ist angewiesen auf komplizierte und anfällige Sanktionsumgehungen über Parallelimporte, also Grauimporte, teilweise auch eben ja auf illegale Geschäfte angewiesen. Es ist also schon sehr verwundbar und auch beispielsweise das Einfrieren der Zentralbankreserven bedeutet, dass Russland einfach im Falle einer Krise keine Möglichkeiten hätte, darauf adäquat zu reagieren. Ist also empfindlicher für Krisen, anfälliger geworden und hat in dem Fall ja seine wirtschaftliche Zukunft eingebüßt. Aber wie gesagt, für die Gegenwart verlangsamt das nicht die russische Kriegsmaschinerie. Es ist keine wirksame Barriere zum Stand heute für Russlands Kriegsführung in der Ukraine.
Die Hoffnung war ja mit den Sanktionen, dass die Wirtschaft einbrechen wird, dass die russische Gesellschaft immer unzufriedener sein wird und das Regime stürzt. In welcher Perspektive, zeitlichen Perspektive, denken Sie, könnten die Sanktionen eine solche Funktion ausüben? Sie haben von einer niedrigeren Resilienz der Wirtschaft, der russischen Wirtschaft gegenüber Krisen gesprochen, aber konkret gesagt, in was für einer Perspektive könnte das zum Vorschein kommen, sodass tatsächlich es auch Auswirkungen hat auf die russische Gesellschaft?
Also es gibt sehr verschiedene Ziele, die mit Sanktionen verknüpft werden. Eigentlich ist Regime-Change, also die Auswechseln der Führung, nicht Teil dieser Ziele. Das wichtigste Ziel war erstmal, dass der Westen glaubwürdig bleibt. Der Westen hat ja sehr viel mit Sanktionen gedroht und Russland hat trotzdem die Vollinversion gestartet und dann musste eine Reaktion kommen. Also das Hauptziel war erstmal, dass der Westen zeigt, dass er handlungsfähig ist und dass er seine Drohung wahr macht. Und deshalb gab es auch keine Alternative zu den Sanktionen. In der Folge sind dann andere Ziele wichtiger geworden. Zum Beispiel das Ziel eben Russlands, militärische Macht einzuschränken und auch die Expansion der russischen Rüstungsindustrie zu verlangsamen. Das ist dann teilweise das, was man versucht über Exportkontrollen, also dadurch, dass man versucht, bestimmte Technologien nicht nach Russland gelangen zu lassen, dass man versucht, eben so zu erreichen. Oder indem man die finanziellen Möglichkeiten der russischen Regierung einschränkt, dass man zumindest dafür sorgt, dass die russische Führung schwierige Entscheidungen treffen muss, ob sie mehr in Sozialausgaben dafür ausgibt oder ob sie mehr für den Krieg ausgibt, dass der Krieg vielleicht irgendwann auch unpopulär wird. Das waren Ziele. Ich glaube aber, dass der innenpolitische Wandel, dass nur wenige diese Hoffnung mit den Sanktionen verbinden, sondern es geht eher darum, eben die industrielle Basis für Russlands militärische Macht in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren zu unterminieren. Es kann immer auch zu Krisen kommen, die eben hervorgerufen sind, entweder durch Dinge, die in der Welt passieren. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt eine sehr schlechte Konjunktur in China hätten, würde die Ölnachfrage einbrechen und wir hätten über längere Zeit niedrige Ölpreise. Das würde für Russland jetzt ein massives Problem darstellen. Es gäbe dann hohe Inflation, es gäbe Haushaltsdefizite und so weiter und dann müssten unpopuläre Maßnahmen durchgeführt werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die auch durchgeführt würden, weil der Krieg einfach für Putin die höchste Priorität hat. Aber natürlich wäre es dann auch innenpolitisch, würde es schwieriger werden und Repressionen würden eben zunehmen und die Stimmung wäre allgemein schlechter. Das wäre sozusagen eine Konsequenz davon. Es können auch wirtschaftliche Krisen durch Ereignisse entstehen, die in Russland selbst passieren. Also man kann sich Naturkatastrophen vorstellen, man kann sich auch eine hausgemachte Wirtschaftskrise vorstellen. Also wir sehen ja gerade, dass die Zentralbank mit allen Mitteln versucht, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, die Zinsen enorm erhöht hat und natürlich kann das auch dazu führen, dass in manchen Sektoren die Wirtschaft zusammenbricht. Also das ist alles nicht so gut vorhersehbar, auch für die russische Führung nicht. Aber wenn wir von einem Szenario ausgehen, in dem die Ölpreise auf dem Niveau sind, wo sie heute sind, dann kann das eben noch einige Jahre so weitergehen. Man muss nur einschränkend hinzufügen, dass der Krieg in der aktuellen Intensität, den so weiterzuführen, dass das eben für Russland mit jedem Jahr teurer wird, weil eben die Reserven an alten Waffen erschöpft sind und eben viel mehr neue Waffen gebaut werden müssen. Und auch weil das Rekrutieren über finanzielle Anreize, also mit diesen großen Beträgen, die dann eben die Rekruten bekommen, wenn sie Verträge unterschreiben, dass das auch immer schwieriger geworden ist im letzten Jahr und dass deshalb eben die Ausgaben deutlich hochgehen und dass deshalb der Krieg mit jedem Jahr einen größeren Teil der russischen Wirtschaft beschäftigen wird und auch einen größeren Raum im russischen Haushalt einnehmen wird.
In Ihrem Papier From Ad Hoc Sanctions to Strategic Economic Containment plädieren Sie für einen Wechsel von Ad Hoc Sanktionen zu einem strategischen, langfristigen Ansatz zur wirtschaftlichen Eindämmung Russlands. Wie soll das funktionieren, vor allem da Russland dann auch mehr Zeit hat, sich anzupassen und neue Partnerschaften aufzubauen, wenn Sie das noch etwas mehr ausführen könnten?
Ja, gerne. Also die Sanktionspolitik der letzten Jahre war häufig daran orientiert, was man eben kurzfristig tun kann, um einen Effekt zu erzielen, also um Russland, um meinetwegen bestimmte Industrien in Russland zu treffen und dadurch eben der Wirtschaft Probleme zu bereiten in Russland. Und es war daran orientiert auch, was man eben im Westen jetzt kurzfristig an Rückwirkungen ja verdauen kann. Eine Rückwirkung beispielsweise ist ja, wenn man russische Ölexporte sanktionieren würde, dass dann der Ölpreis steigen würde und da gab es eben Befürchtungen, dass das die Inflation weiter antreibt, weshalb man bei den Ölexporten bisher sehr vorsichtig war. Und in dem Papier geht es eben mir um eine langfristige Perspektive. Das heißt, wenn man mal so 5 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft schaut und eben schon auch mit einberechnet, dass Russland versuchen wird, sich anzupassen, dass bestimmte Maßnahmen im Laufe der Zeit erodieren, also dass die weniger wirksam werden, einfach weil es die Umgehung gibt und weil es andere Partner gibt, dann kann man eben schauen, bei welchen Maßnahmen das für Russland, welchen Sanktionen das für Russland eben sehr schwer oder vielleicht unmöglich wird. Und dann kommt man eben zu ein paar Feldern, wo stärkere Sanktionen eben sinnvoll sind, weil sie auch diese langfristige Wirkung nach sich ziehen. Und an der Stelle sind dann tatsächlich die Exporteinnahmen am wichtigsten, weil eben bei den russischen Importen von Technologien die Umgehung besser funktioniert, also relativ gut funktioniert für Russland. Deshalb plädiere ich eben dafür, sehr stark sich auf die Exporteinnahmen zu konzentrieren. Und dabei kann man eben auf bestimmte Teile des russischen Ölexports und des russischen Gasexports schauen, wo Russland eben aus rein logistischen Gründen keine Möglichkeit hat, Umgehung wirklich zu organisieren, zumindest nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und ein Teil davon sind eben die Gasexporte aus Westsibirien, also da hat Russland große Gasvorkommen, die aber nur mit westlichen letztlich Märkten verbunden sind. Das heißt, sie können das als Flüssiggas verkaufen, sie können das Gas in Düngemittel verwandeln und also Düngemittel wird auch zu großen Teil aus Gas hergestellt und so exportieren oder sie können es als Pipeline-Gas exportieren. Und in dem Moment, wo eben die westlichen Sanktionen diese Exportwege versperren, ist Russland dazu gezwungen, das Gas im Boden zu lassen. Und das wäre eine Sanktion, wo Russland auch langfristig keine Umgehung finden wird, weil eben es diese Infrastruktur nicht gibt Und auch wenn es immer wieder Diskussionen gibt um Pläne für eine Pipeline von Westsibirien nach China, ist momentan nicht so aussieht, als ob die gebaut wird. Und wenn, dann wird es auch noch einige Jahre dauern. Das heißt, bei dem Gas aus Westsibirien ist es wirklich wirksam, auch langfristig wirksam eben anzusetzen. Und der zweite Punkt sind eben die russischen Ölexporte über Russlands westliche Häfen, sprich im Schwarzen Meer und im Baltikum. Über diese Häfen, also gerade im Baltikum, läuft eben ein Großteil des russischen Ölexports per Schiff. Und das heißt, das sind Tanker, die auch natürlich durch europäische Gewässer müssen. Das sind Tanker, wo ja auch der Westen eben versucht hat, mit dem Ölpreisdeckel anzusetzen, dass man irgendwie die Preise des russischen Öls begrenzt. Und mein Vorschlag ist an der Stelle eben, dass man bestimmte Exportwege eben gar nicht mehr zulässt. Also man könnte beispielsweise mit dem Exportweg über das Schwarze Meer beginnen. Sprich, dass man Druck ausübt auf die Kunden des Öls, das über diese Kanäle kommt, und dass man gegebenenfalls Schiffe sanktioniert, die auf diesen Kanälen exportieren. Und dadurch könnte man dann längerfristig eben die Menge des russischen Öls begrenzen, die exportiert wird. Weil diese Mengenbegrenzung jetzt kurzfristig natürlich mit der Befürchtung verbunden ist, dass der Ölpreis sehr stark steigt, langfristig sich aber auch Gelegenheiten bieten, durch die Steigerung der Produktion in anderen Ländern, durch beispielsweise Nachfrageschwächen, vielleicht auch Probleme im OPEC-Kartell, sich Gelegenheiten bieten werden, um das zu tun. Und wenn man eben beides tut, also die Gasexporte einschränkt und die Ölexporte einschränkt, auch da hat Russland dann keinen anderen Weg, dieses Öl zu exportieren und müsste einfach weniger Öl herstellen, dann könnte man langfristig eben schon eine stärkere Wirkung auf Russlands Wirtschaft und auch das militärische Potenzial erzielen.
Ja, für solche langfristigen Initiativen braucht man natürlich Verständnis, Bewusstsein und politischen Willen. Haben Sie Hoffnung, sehen Sie einen solchen politischen Willen in Deutschland und in Europa derzeit?
Aktuell ist es aus meiner Sicht nicht wirklich erkennbar. Wenn, dann würden solche Maßnahmen wahrscheinlich eher aus den USA kommen. Es ist schon denkbar, dass auch unter einer Regierung Trump irgendwann der Wunsch entsteht, Druck auf Russland auszuüben, und ich denke schon, dass Trump auch empfänglich ist für eine Konkurrenzlogik, also dass eben Amerika ja bei Gas und Öl eigentlich ein Konkurrent von Russland ist und dass es deshalb vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch für die USA, wenn man bei russischen Energieexporten stärkere Sanktionen verhängt. Das war in der Vergangenheit, gerade auch viele europäische Staaten waren da in der Vergangenheit eher skeptisch oder dagegen. Aber man muss auch sagen, dass die Biden-Administration extrem viel Angst hatte vor hohen Ölpreisen und vor den Risiken, die vielleicht mit der Einschränkung russischer Ölexport verbunden sind. Und deshalb auch extrem vorsichtig war, gerade in den letzten Monaten, also in Monaten im Vorfeld des Wahlkampfes, da irgendetwas zu tun, was vielleicht den Ölmarkt dann, was sich im Ölmarkt auswirkt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es mehr Initiativen gibt. Beispielsweise könnte man bei Flüssiggas noch stärker ansetzen. Die USA haben ja ein großes Exportprojekt, Arctic LNG 2, quasi lahmgelegt. Also da wird wahrscheinlich jetzt erstmal nichts von exportiert werden. Ein Projekt, was vielleicht 10 Milliarden Dollar Exporteinnahmen im Jahr bringen würde sonst. Es gibt nochmal ein gleich großes Projekt mit Yamal LNG, wo die USA das auch tun könnten. Und die Amerikaner versuchen ja selber stark in den LNG-Markt einzusteigen. Also das könnte was sein, wo Trump vielleicht Interesse hat, daran anzusetzen. Das wäre auf jeden Fall wirksam. Also deshalb kann ich mir das schon vorstellen, dass es jetzt als kollektive Maßnahme so strategisch, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, in so einem Papier passiert, glaube ich eher nicht. Dafür fehlt einfach aktuell denke ich, mit einer Trump-Regierung auch die Einigkeit im Westen, auch in den G7-Staaten fehlen. Und dazu sind, denke ich, auch gerade in Europa gibt es eben dafür vielleicht auch zu große Befürchtungen, dass man vielleicht die Inflation wieder anheizen könnte.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück zum Thema Desinformation, vor allem in puncto Staatsfinanzen. Das hat sich auch aus unserem Gespräch ergeben, ist die Situation komplex. Wir werden täglich mit widersprüchlichen Informationen in Bezug auf die wirtschaftliche Kondition Russlands konfrontiert und des Westens. Russland stellt sich natürlich als Koloss dar, während Experten des Institute for the Study of War zum Beispiel neulich erneut davon gesprochen haben, dass Russland die Ausrüstungsvorräte ausgehen und es bald keine Ausrüstung zu kämpfen haben wird. Welchen Rat würden Sie denjenigen geben, die in diesem Informationskrieg den Überblick behalten wollen über die Wirtschaftslage? Auf wen oder was sollten wir hören?
Ich glaube, es ist am wichtigsten, auf die russische Kapazität zu achten. Also man kann natürlich auch über den auf den Haushalt schauen und die Geldströme da auf das Haushaltsdefizit. Aber das größte Problem aus meiner Sicht ist eben aktuell der Arbeitskräftemangel in Russland und ist das Problem einfach die Kapazität allgemein auszuweiten. Und dieses Problem äußert sich gerade in der Inflation. Russland steht also vor dem Problem, dass es mehr größere Teile der Wirtschaft für den Krieg mobilisieren muss. Und das geht eben nur, wenn an anderer Stelle eben irgendwas weniger hergestellt wird oder irgendwo weniger Menschen arbeiten. Das heißt, es geht nicht, dass die Wirtschaft unendlich weiter wächst. Da gibt es eben diese Grenze. Und deshalb ist aus meiner Sicht eben die Inflation der wichtigste Indikator für die Probleme, die Russlands Wirtschaft und auch Russlands Regierung hat. Solange die Inflation niedrig ist, also sagen wir mal unter 10%, sind die Probleme für die russische Regierung eher klein. Wenn die Inflation weiter steigt, dann kommt Russland wirklich in ein schwieriges Fahrwasser, weil dann es eben wirklich einige Teile der eigenen Wirtschaft abwürgen muss, um eben Arbeitskräfte freizusetzen, die dann für das Militär oder die Kriegsindustrie eben verwendet werden können. Und das ist eben auch ein schmerzhafter Prozess. Das heißt, politisch schwierig wird es, wenn es Russland eben nicht gelingt, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und ein bisschen sehen wir das jetzt schon in der, ja, mit den aktuell extrem hohen Zinsen sorgt die russische Zentralbank dafür, dass es quasi unmöglich ist, inzwischen sich eine Wohnung zu kaufen beispielsweise. Es wird unmöglich sein, Kredite abzubezahlen, die man vielleicht aufgenommen hat, wo man dann umschulden muss. Das wird einige Russinnen und Russen schon in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Und man muss natürlich auch konstatieren, dass das wahrscheinlich teilweise auch gewollt ist, weil natürlich jemand, der viele Schulden hat und nicht weiß, wie er sie bezahlen kann, gerade für die Rekrutierungsbemühungen und für das Geld, was man eben bei der Rekrutierung erhalten kann, empfänglich ist. Also sprich, die Inflation und die Zinsen sind erstmal das Entscheidende. Die Haushaltsdefizite werden aus meiner Sicht, auch wenn die größer ausfallen als geplant, erstmal keine entscheidende Rolle spielen, einfach weil Russlands Staatsverschuldung insgesamt so gering ist. Am wichtigsten ist eben die Frage der Kapazität, des Arbeitskräftemangels, auch der Möglichkeiten, die Produktion auszuweiten. Und das ist eben begrenzt. Das ist Russlands größtes Problem.
Dr. Janis Kluge, stellvertretender Forschungsgruppenleiter, Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Gespräch ist im Rahmen des Fakebusters Podcasts entstanden. Alle Folgen des Podcasts finden Sie unter fakebusters.de/polskieradio.pl. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.